Ja, meine Predigt ist nach einer Lektion aus dem vergangenen Jahr entstanden. Wir haben da ja über Einigkeit untereinander und vor allen Dingen in den Gemeinden gesprochen. Und an dem einen Sabbat kam auch das Thema Fußwaschung vor, dass auch die Fußwaschung uns zur Einigkeit verhelfen kann. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und da fiel mir ein, wer hat eigentlich Jesus die Füße gewaschen? Geht mit mir in den Text in Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17, die Verse 22 und 23. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie wurden alle sehr betrübt. Das ging den Jüngern wahrscheinlich nah. Oft steht ja, sie haben gar nicht verstanden, was Jesus damit meinte. Aber mich hat dann gewundert beim Weiterlesen in Kapitel 18, wie lang wohl die Betrübnis angedauert hat. In Kapitel 18 heißt es nämlich Vers 1, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Betrübnis war verschwunden, hielt nicht sehr lange an. Jesus erzählt ihnen, was ihm bevorsteht. Gefangennahme und alles, was dazugehört, Schläge, Geißeln, Spott. Und dann kommt die Frage, ja, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Dann fängt man schon an zu schlucken. Hörten die überhaupt zu? Oder haben die Unangenehmes verdrängt? Jetzt ist es doch viel wichtiger zu wissen, wie sich die neue Regierung Jesu darstellt. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und alles steht unter einem guten Stern, würden wir sagen. Die wichtigsten Aufgaben im Reiche Gottes sollten ja an die 12 Jünger verteilt werden, nicht wahr? Und jetzt macht Jesus Folgendes. Es ist zum Beispiel, wenn ihr die Reden Jesu mal verfolgt, Jesus gibt nie auf eine Frage eine direkte Antwort. Untersucht mal seine Fragen, es ist ganz merkwürdig. Aber er gibt die Antwort, die immer passt. Dann heißt es in Kapitel 18, Vers 2 bis 4, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Himmelreich hineinkommen. Denn wenn jemand sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Was sollte das jetzt? Ein Kind sollte Vorbild sein, für die Regierungsgeschäfte im neuen Reich, im Königreich Jesu Christi. Und nun gab es zwei Jünger, die haben das auch noch auf die Spitze getrieben. Geht mit mir in Kapitel 20. Kapitel 20, die Verse 20 und 21. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich vor ihm nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen möge. Jetzt mischt sich die Mutter auch noch ein. Ist das so unser Verlangen, der Größte zu sein? Sie sind fast 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen und dann kommt die Frage. Aber jetzt Vers 24. Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Kann man verstehen, ne? Aber Jesus hatte ja schon auf die Frage, wer ist der Größte, keine Antwort gegeben. Jetzt sind wohl alle unwillig. Auch die 2, die diesen Sonderposten nicht bekommen haben. Man hatte sich inzwischen Jerusalem genähert, das Passafest stand nahe bevor. Jesus bestimmte nun einen Ort, wo das Mahl zubereitet werden sollte. Beim Betreten des Obergemaches fand man Krug, Schüssel und ein Handtuch, ein Leinentuch, aber keinen Diener. Eine weitere Ursache des Unwillens, wie peinlich. Keiner bewegte sich, um den Diener zu ersetzen. Von den 12 stand keiner auf. Welch peinliche Augenblicke. Und dann gehen wir in Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, die Verse 4 und 5. Vom Abendessen stand er, Jesus, auf, legte die Oberkleider ab, er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er das Wasser in das Becken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Die Peinlichkeit wird immer größer. Jetzt steht er auf und wäscht den Jüngern die Füße. Keiner bis auf Petrus, man könnte sagen, eigentlich wie immer, erhebt das Wort. Sie lassen sich alle stumm diesen Dienst gefallen. Er wusch ja nicht die Füße, wie wir das heute tun. Er wusch wirklich dreckige Füße, die einen langen Marsch hinter sich hatten. Diesen Staub und diesen Schmutz wusch er ihnen. Man sah den Füßen an, wie weit sie gelaufen waren. Jesus legte nun das Obergewand wieder an, legte sich zu Tisch und setzte das Abendmahl ein, Brot und Wein. Welcher der 12 war bereit, nun ihm die Füße zu waschen? Hatte er nicht auch diesen langen Marsch hinter sich, genauso wie sie? Ja, es stand keiner auf. Mit diesen schmutzigen Füßen ging Jesus nach Gethsemane. Er ging zum Hohen Rat, er ging zu Pilatus, zu Herodes und schließlich zum Kreuz. Was ging in den Jüngern vor? Immer noch so? Immer noch mit dem Gedanken beschäftigt, was werde ich tun, wenn Jesus sein Reich aufrichtet? Dieses Füßewaschen ist in den christlichen Gemeinden ja so gut wie verloren gegangen. Ich glaube, es gibt nur eine Glaubensgemeinschaft, die das noch in der Weise praktiziert. Und jetzt lesen wir in Johannes 13, die Verse 13 bis 16. Jesus sagt ihr, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr seid recht daran, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als sein Herr. Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Auch jetzt, nachdem Jesus ihnen die wahre Größe gezeigt hat, stand immer noch keiner auf, um ihm die Füße zu waschen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch in diese Situation vielleicht ein bisschen reinversetzen? Dass jeder gesagt hat, ja, ich nicht, warum der? Ja, Jesus lief nicht nur durch den Schmutz der Erde, er lief durch den Schmutz der Sünde. Es waren ja nicht nur seine Füße beschmutzt. Er war von oben bis unten mit Sünde und Dreck besudelt. Und wir haben einen wunderschönen Text in Jesaja 53, der uns das sehr deutlich macht. Jesaja Kapitel 53, ihr wisst sicher, welchen Text ich lese. Jesaja 53, die Verse 3 bis 5. Er war verachtet von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 3,5 Jahre lief Jesus durch unseren Dreck und hat ihn auf sich geladen. Ich würde die Sünde sogar als Aussatz bezeichnen. Was haben Menschen zu ihm gesagt oder ihn gebeten, die körperlich krank waren? Was war dann meistens die Bitte? Ihr dürft es ruhig sagen. Ja, ich möchte sehen, ich möchte hören, ich möchte laufen. Was haben aber Aussätzige gerufen? Genau, die konnten sehen, die konnten laufen, die konnten hören. Mache mich rein. Ist das auch unsere Bitte? Mache mich rein von all diesem Dreck. Wenn wir uns das Paradies vor dem Sündenfall vorstellen, können wir uns überhaupt denken, dass es da eine Krankheit gegeben hat? Die Krankheit ist schon die Folge der Sünde. Und wenn wir uns jetzt, hier ist ja Klima das ganz große Thema, wer ist schuld dran? Wir? Dürfen wir es laut sagen? Lieber nicht, ne? Ja, also 3,5 Jahre lang hat Jesus das Unheil, die Sünden des Volkes auf sich geladen. Und jetzt springt ihm in Johannes Kapitel 6 die Verachtung ins Gesicht. Johannes Kapitel 6. Die Verse 60, 61 und 66. Ihr wisst, worum es in diesem Kapitel geht. Hier erzählt Jesus ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Es war Diskussion, Manna kam aus dem Himmel. Er sagt, nein, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt. Wenn ihr mein Fleisch nicht esst und mein Blut nicht trinkt, werdet ihr das Himmelreich gar nicht sehen. Eine große Aufregung. Und dann sagen die Jünger zu ihm in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die dies gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Hatten sie ihn verstanden? Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie ließen ihn einfach stehen. Pharisäer, Schriftgelehrte und die Abgesandten von ihnen waren Jesus ständig auf den Fersen. Wie oft musste er von ihnen hören, dieser lästert. Jesus hat jahrtausende lang schon den Unwillen ertragen müssen, den sein Volk ihm entgegenbrachte. Ich will mit euch nur einen Text aus dem Alten Testament lesen, in Jeremia Kapitel 9, um uns den Kummer des Herrn auch zu der Zeit klar zu machen. Jeremia Kapitel 9, die Verse 1 und 2. O, dass ich Unterkunft für Durchreisende in der Wüste hätte, dann würde ich mein Volk verlassen und von ihnen fortgehen. Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Bande von Treulosen. Sie spannen die Zunge als ihren Bogen im Lügen und nicht in der Wahrheit. Sie sind stark im Lande, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Das sagt Jesus über sein Volk. Müsste er das hier und da auch mal über uns sagen? Doch jetzt steht Jesus als Mensch dieser ganzen Geschichte gegenüber, dieser Sünde gegenüber. Nicht nur seine Füße, er ist von oben bis unten durch uns verschmutzt worden. Gab es denn für Jesus keine Fußwaschung in Gänsefüßchen? Etwas, was ihn erfrischen konnte? Wir wissen, nach langem Fußmarsch, die Füße sind geschwollen, ein kühles Fußbad, ist das nicht eine Erfrischung, die bis oben hinsteigt? Bei all der Sündenlast für ihn keine Erfrischung? Ich habe einiges gefunden. Und zwar in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ein Stück Reich Gottes, wenn Kinder in seinen Armen waren, war das für ihn eine Erfrischung wie eine Fußwaschung, die ihm die Jünger nicht mal gönnten? Ja, eine Fußwaschung wäre für Jesus auch gewesen, endlich von seinen Jüngern einmal verstanden zu werden. Das finden wir in Markus Kapitel 8, die Verse 15 bis 19. Was muss er da beklagen? Markus Kapitel 8, 15 bis 19. Und er gebot ihnen und sprach: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander: Das sagt er, weil wir kein Brot bei uns haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Ohren habt ihr und hört nicht? Wäre nicht das Verstandenwerden für Jesus wie eine erfrischende Fußwaschung gewesen? Die Jünger waren so lange bei ihm, verstanden nichts. Da muss ich mich schon fragen, verstehe ich ihn? Mir ist da etwas Merkwürdiges passiert in einer Gemeinde. Da ging es gerade um die Offenbarung und in dem Versiegeltwerden und um die Jungfräulichkeit. Da war eine lebhafte Diskussion in der Lektion. Ja, wie das wohl möglich wäre. Wie sollen Männer jungfräulich sein? Verheiratete Frauen, die Kinder haben. Jungfräulichkeit war eine Riesendiskussion. Aber ich frage euch mal, was versteht Gott unter Jungfräulichkeit?
Reinheit.
Bitte?
Reinheit.
Wovon?
Von der Sünde.
Er hat was ganz...
Er
hat was ganz Bestimmtes gesagt und das steht im ersten Gebot. Was steht nämlich da? Kennen wir das erste Gebot? Na weiter. Ich bin der Herr, dein Gott. Weiter. Nee, du bist schon beim zweiten. Da. Keine anderen Götter neben ihm haben. Das versteht Jesus unter Jungfräulichkeit. Das heißt ja auch, sie haben sich mit Jungfrauen nicht befleckt. Aber ihr könnt, bei jeder Gemeinde muss ich fragen, also ist es so schwer, das erste Gebot zu kennen? Ja, und dann ging noch die Diskussion darüber, ja, wie ist es denn, wenn wir dann nachher so einen Chip haben müssen, nicht? Um erkannt zu werden. Haben wir einen Chip? Den man uns vielleicht aus Zwang hier einpflanzt, was stört mich der? Aber wir haben einen Chip, an dem wir erkannt werden. Der steht in Offenbarung 14, Vers 12. Schlagen wir mal auf. Und den schon seit Jahrhunderten. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes haben und den Glauben Jesu bewahren. Ist das unser Chip, an dem wir erkannt werden? Und ja, aber auch wer uns verrät, das war auch ein großes Rätsel. Ich sage, das steht doch auch in der Bibel. Hören wir nicht, lesen wir nicht. Was sagt Jesus? Eure eigenen Hausgenossen sind die, die euch verraten. Eure Kinder, eure Eltern, eure Verwandten, eure lieben Nachbarn, die jetzt noch so freundlich sind. Wie war das? Meine Eltern haben es ja auch erlebt, nicht? Wenn der Gruß nicht gehalten wurde, dann waren Eltern oder Kinder da, wo sie nicht sein sollten oder wollten. Also um diese Dinge müssen wir uns keine Sorgen machen. Das kommt alles von alleine. Das hat Jesus uns ja auch gesagt. Dann immer wieder die Frage, sehen wir nicht, hören wir nicht? Ja. Wo findet Jesus großen Trost und Anteilnahme? In Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8, 15 bis 19. Ich glaube, das hatten wir eben gelesen. Nee, das war Markus 7. Ne? Markus Kapitel 8. Verse 15 bis 19. Die haben wir gerade gelesen, ne? Ja. Ne, wir hatten Markus 10 gelesen. Markus 8, 15 bis 19, den habe ich hier noch. Ach so, das war mit den Broten, richtig, so. Die immer wieder bange Frage Jesu, hört ihr nicht, seht ihr nicht, versteht ihr nicht? Wäre es nicht für Jesus auch ein Trost gewesen, in den letzten Stunden in Gethsemane, und die lesen wir in Matthäus 26, Matthäus Kapitel 26, die Verse 40, 43 und 45, Matthäus 26, 40, 43 und 45. Und er kommt zu seinen Jüngern und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde könnt ihr mit mir wachen. Wisst ihr eigentlich, wie schnell eine Müdigkeit überfällt, selbst wenn man die Bibel in der Hand hat? Oder wenn man ein Hörbuch hört? Ich habe jetzt die Geschichte, wie alles begann, also Patriarchen und Propheten. Und ich wollte mir zum Sabbat anfangen, das Kapitel anhören, die Gesetzgebung am Sinai. Ich bin beim Goldenen Kalb aufgewacht. Das waren dann anderthalb Stunden. So schnell geht das, wenn wir müde sind. Aber hier war ja eine ganz besondere Situation. Und dann Vers 43 noch. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und 46, steht auf, lasst uns gehen. Denn nah ist der, der mich überliefert. Dreimal. Ja. Was können wir aus diesen Dingen alle für uns lernen? Hört ihr nicht? Seht ihr nicht? Versteht ihr nicht? Ich habe dann die Geschichte gefunden von der Frau, die Jesus die Füße gewaschen hat. Sie wurde als Sünderin bezeichnet. Am liebsten hätten sie die zu dem Gastmahl gar nicht hineingelassen. Diese Frau hat Jesus mit Tränen der Reue Füße gewaschen, sie mit ihren Haaren getrocknet und seine Füße geküsst. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir eigentlich noch Tränen, wenn wir Jesus um Vergebung bitten? Das geht immer so schnell über die Lippen, nicht? Das war heute nicht gut. Heiland, verzeih mir. Aber Tränen, die kommen doch sehr selten vor. Ja, Jesus hat aber auch uns nicht alleine gelassen. Auch wir dürfen ihm die Füße waschen. Und zwar finden wir dazu etwas in Kapitel 25 in Matthäus, 25 in den Versen 35 bis 40. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann waren wir? Und so weiter. Was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn ich mich um diese Menschen kümmere, ist das nicht für Jesus wie eine Fußwaschung, wie eine Erfrischung? Dass wir ihm dabei helfen dürfen, wir wissen ja aus Jakobus, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und Jesus spannt dieses Füßewaschen ja weit über das Abendmahl hinaus. Wir haben Menschen, denen wir begegnen können. Und in denen begegnen wir Jesus, jedes Mal Jesus Christus. Und er sagt ja auch, geht hinaus in alle Welt, sein Missionsauftrag. Haben wir genügend Gelegenheiten, ihm die Füße zu waschen? Was vielleicht viel wichtiger ist, als wenn wir uns die Füße waschen? Das hat er uns zu uns gesagt. Füße waschen mit der rechten Einstellung. Und gerade bei dem Abendmahl kommt ein Satz vor, den, ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Anhieb verstanden habt, er sagt dann zu diesen sich streitenden Jüngern, ihr seid rein, aber nicht alle. Warum sind diese Zankäpfel rein? Und warum Judas nicht? Er nennt ihn ja. Warum?
Jesus erkannt haben und Jesus voll. Und
erstes Gebot. Sie hatten keine anderen Götter neben sich. Was hatte Judas? Welchen Gott hatte Judas neben sich?
Hm?
Geld. Die 300 Denare, die konnte ich nicht kriegen. Mal gucken, wie viel er bringt. 30? Naja. Das war die Reinheit. Dürfen wir uns dann als rein bezeichnen, wenn wir keine anderen Götter neben ihm haben? Und das ist jetzt unsere Frage. Haben wir andere Götter neben ihm? Was raubt mir die Zeit, die Bibel zu lesen? Womit befasse ich mich, von der Arbeit mal abgesehen, mehr in meiner Freizeit mit dem Liebesbrief, mit dem Internet, was immer spannender wird, wo man auch hinguckt, oder lasse ich die Kiste aus? Es gab mal einen strengen Ältesten in der Schweiz, da hat eine Schwester mal von erzählt. Der stand am Gottesdienst, zu Beginn des Gottesdienstes draußen in der Tür mit einem großen Karton. Alle Geräte hinein, alles wurde abgegeben, Smartphones, Handys, Tablets, alles wurde abgegeben. Wie schnell ist man auf einem anderen Klick? Das geht so schnell, da können wir uns gar keine Gedanken machen. Ja, Judas war derjenige, der nicht rein war. Er, der allen Unrat und alle Unreinigkeiten für uns getragen hat. Für ihn war keiner da, der ihm die Füße gewaschen hat. Im Untersuchungsgericht wird ja noch einmal ganz deutlich, was Jesus für uns getan hat. Wir wissen das aus dem Heiligtum. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass vom irdischen Heiligtum die meisten Leute sehr wenig verstehen, die meisten Menschen. Wer kriegte die Sündenlast, nachdem der hohe Priester das Allerheiligste verlassen hat, aufgeladen?
Hm? Der Bock, der Sündenbock.
Aha. Es haben doch einige gesagt, das Lamm. Gibt's? Was passierte mit den Sünden über dieses Jahr hindurch? Machen wir ein ganz kleines bisschen Heiligtum, damit wir seinen Dienst besser verstehen. Alle Sünden wurden ins Heiligtum gebracht und die hohen Priester hatten die auf der Stirn. Sie mussten die Last des Volkes tragen. Dann kam er aus dem Allerheiligsten raus und die Sünde wurde dem Sündenbock aufgeladen. Bitte? Er wurde in die Wüste geschickt, ja. Ist ja ein Begriff, ne? Den schicke ich immer. Ja. Und in die Wüste. So, wer ist der Sündenbock? Jetzt. Ja, genau. Ja, nun, die Wüste ist mehr als heiß. Aber wir haben da oben im Heiligtum, und wenn wir Daniel lesen, heißt es, das Heiligtum muss gereinigt werden. Da oben ist der ganze Müll, den die Menschen zu ihm bringen, die um Vergebung bitten. Der ist da oben alle angesammelt. Ich habe dann mal versucht, den Kindern das zu erklären. Am Beispiel von David. David ist ja kein unbeschriebenes Blatt, nicht? Er hatte doch so einiges auf dem Kerbholz, wie wir sagen. Aber wir wissen, in seiner Seite im Lebensbuch steht drin, der Mann nach, ja, Vergebung steht ganz groß über seiner Seite. So, Jesus hat jetzt diese Last des David nicht mehr zu tragen. Und da habe ich gesagt, das kommt alles in einen Riesenmüllsack. Und wenn jetzt Gericht gehalten wird, ist das für Jesus immer weiter eine Erleichterung, um es den Kindern beizubringen. All diese Dinge kommen in den Müllsack. Und diese Säcke warten auf Entsorgung. Und das geschieht dann, wenn Satan alle unsere Sünden aufgeladen bekommt. Und deshalb nichts ihm verschweigen. Das, was wir zurückhalten, versperrt uns den Himmel. So, das ist der Dienst, den unser Heiland jetzt im Großen und Ganzen für uns tut. Die Bürde kann er langsam, aber sicher ablegen bei all den Menschen. Es fing ja bei Adam und Eva an, das Gericht, und irgendwann ist es bei uns. Hier auf der Erde ist Jesus unter dieser Sündenlast zusammengebrochen. Die konnte er nicht tragen. Der Hohepriester, der hatte dann für ein Jahr, dann wurde er entlastet wieder und durfte sich auf das neue Jahr wieder besinnen. Ganz wenige Menschen machten ihm dann noch eine Freude, bevor er unter dieser Sündenlast zusammengebrochen ist. Einmal die Frau, die ihm die Füße gewaschen hat, und dann noch eine in Lukas Kapitel 23. Lukas Kapitel 23. Und doch der Vers 43. Lukas 23, Vers 43. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradiese sein. Können wir uns annähernd vorstellen, was das für Jesus gewesen ist? Die spottende Meute um ihn rum, wie Wölfe, die ihn am liebsten zerrissen hätten. Und da ist einer mit am Kreuz, der die körperlichen Leiden erduldet und sagt zu ihm: Herr. Das muss für Jesus eine Fußwaschung gewesen sein, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ich habe jemanden, der trotz der spottenden Menge an mich glaubt. Was wird das für ein Wiedersehen sein, wenn Jesus diesem körperlich Mitleidenden eines Tages die Hand reicht und sagt: Ich halte mein Versprechen, komm. Welch eine Freude. Waschen wir unserem Herrn doch auch die Füße mit unseren Tränen, soweit wir noch welche haben. Küssen wir ihm seine Füße. Ein anderes Kapitel, das über diese Frau berichtet, sagt, sie hörte gar nicht auf damit. Er hat sie reingemacht von ihrer Sündenlast. Und ich glaube, sie ist eine der wenigen, die das am allerbesten empfinden konnte. Es war Maria Magdalena, die ja in einem frommen Hause groß geworden wurde, ist. Ne? Lazarus, der Bruder, und Magda, die Schwester, und sie ist durch einen Pharisäer abgerutscht. Welch eine Frau! Sie war die Letzte am Kreuz, sie war die Letzte, die am Grab stand, und sie war die Erste, die ihn auferstanden gesehen hat. Er hat ihr gesagt: Ich bin es, Maria. Also ich, bei vielen Dingen nicht, aber für diese Dinge beneide ich Maria Magdalena, dass ich sagen kann: Was hat diese Frau erlebt? Das haben seine Jünger nicht erlebt. Alle, die mit ihm gegangen sind, haben das nicht erlebt. Das hat diese Frau erlebt. Und ich kann unserem Herrn nur Danke dafür sagen. Seine Antwort, wenn wir ihm so begegnen, wird dann lauten: Niemand wird dich aus meiner Hand reißen, die ist zu. Einer hat den Schlüssel. Und wer ist das? Ich. Werfen wir ihn weit weg. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ja, und dann ist doch meine einzige Antwort: Welch Glück ist's, erlöst zu sein. Und das singen wir jetzt. Thank you.